Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Demenz-Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die gemeinschaftlich von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft und dem Methoch II Verlag herausgegeben wird. In dieser Folge geht es um Demenz und Autofahren. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung.
Ob plötzlicher Wutausbruch oder unverständliche Handlungen, der Alltag mit Menschen mit Demenz kann sehr herausfordernd sein. Nicht selten kommt es zu Missverständnissen, die weitere Probleme mit sich bringen. Wie können wir wieder Kontakt aufnehmen? Wie gelingt ein wertschätzender Umgang trotz des stressigen Alltags? Der Ratgeber Kommunikation mit Menschen mit Demenz hilft Ihnen, wieder Wege zueinander zu finden. Dank verständlicher Tipps und anschaulicher Illustrationen werden Sie das Verhalten Ihres Angehörigen besser verstehen und so die Grundlage für einen harmonischen Alltag schaffen können. Schritt für Schritt zu einer besseren Verständigung. Der Ratgeber Kommunikation mit Menschen mit Demenz ist erhältlich unter www.methoch2-verlag.de/Kommunikation-Demenz.
Autofahren bedeutet auch so ein Stück weit Freiheit. Einfach zu sagen, wenn ich losfahren will, dann fahre ich los. Das kann mir auch keiner nehmen. Ja, Autofahren bedeutet ja auch so ein Stück weit Status. Wer früher einen Mercedes gefahren hat, der war halt wer. Oder auch dieses Lebensgefühl, was so eine ganze Generation mit dem VW-Bulli verbunden hat. Oder der VW-Käfer, das erste Mal bei den Brenner nach Italien mit dem VW-Käfer, da war das einfach was ganz Besonderes und so ein Ausdruck von Lebensgefühl.
Das ist Antje Holst. Die examinierte Krankenschwester und studierte Erziehungswissenschaftlerin arbeitet seit mehr als 10 Jahren beim Kompetenzzentrum Demenz in Schleswig-Holstein. Eines ihrer Themen: Autofahren und Demenz. In dieser Sendung geht es darum, wie man vorgehen kann, wenn man Zweifel hat, ob ein Mensch mit Demenz noch fahren kann, welche Rolle ein Netzwerk dabei spielt, zum Beispiel Hausärztinnen oder Fahrlehrer, wie die Rechtslage ist und welche Alternativen zum Autofahren es gibt. Eine Demenz kann die Fahrtauglichkeit einschränken und irgendwann ist es nicht mehr möglich, Auto zu fahren. Das Thema wird von An- und Zugehörigen ungern angefasst, denn es ist nicht leicht, mit jemandem zu sprechen, bei dem man Auffälligkeiten beim Fahrstil bemerkt.
Da merkt man, dass dieses Thema Autofahren Ausdruck von, ja, ich sag mal, von so einem Lebensgefühl ist und auch von so einer Identität. Und da das Thema Demenz ja ohnehin an der Identität unheimlich knabbert, bezieht sich das eben auch noch mal mehr auf dieses Thema Autofahren.
Das Kompetenzzentrum Demenz in Schleswig-Holstein hat eine sehr informative Broschüre über Autofahren und Demenz herausgegeben, die wir Ihnen in die Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de setzen. Darin gibt es Tipps, wie man darüber sprechen kann, und dazu gehört auch, gemeinsam einen Test zur Fahrtauglichkeit zu machen.
Das eine sind quasi die einzelnen Punkte, die dort abgefragt werden, aber das andere ist einfach, dass man darüber vielleicht auch ins Gespräch kommt und sagt, so Papa, lass uns mal diese Liste zusammen ausfüllen. So eine erste Frage, die zum Beispiel abgefragt wird, ob das Fahren in der Nacht oder in der Dämmerung schwerer fällt als sonst, also oder ob ich so ein Blendempfinden habe. Wenn ich sage, ja, das ist so, dann bekomme ich eine bestimmte Punktzahl. Wenn ich sage, nee, dann kann ich da einen Haken dran machen. Schwerwiegender ist so die Frage, ob in der letzten Zeit irgendwie erklärbare Unfälle oder beinahe Unfälle passiert sind. Also wenn mit einmal eine Beule oder eine Schramme am Auto auftaucht und ich kann mir die eigentlich gar nicht erklären. Das wäre so ein zweiter Aspekt. Oder auch die Frage, ob ich mich manchmal oder öfter auch verfahre. Dass ich eigentlich weiß, ich will in die Arztpraxis und merke mit einmal, Mensch, ich stehe hier vorm Bäcker. Das heißt sozusagen, der Weg nicht mehr gut gefunden wird. Ein anderer Aspekt ist noch die Frage der Geschwindigkeitseinschätzung anderer Autos. Also zum Beispiel, wenn ich auf der Autobahn fahre und überlege, ob ich noch ausschere, dass ich noch einschätzen kann, wie schnell kommt eigentlich der auf der linken Spur auf mich zu und kann ich das noch, kann ich das nicht mehr. Die Frage nach dem Verhalten in fremder Umgebung oder im dichten Straßenverkehr, ob einen das zunehmend verunsichert, ist noch so ein weiterer Aspekt. Oder auch die Frage, ob ich sozusagen langsamer reagiere als früher. Das ist oft etwas, wo ich gemerkt habe, wenn man die Frage stellt, dann kommt doch schon so ein bisschen so ein Nachdenken und zu sagen, ja doch, nee, früher war ich irgendwie zackiger. So, das ganze Lebenstempo war vielleicht auch ein bisschen zackiger. Und so kommen noch so ein paar Fragen dazu. Die Frage, ob man vermehrt auch müde ist, auch tagsüber mal, also diese Tagesschläfrigkeit, ob die zunimmt. Oder ob andere einen öfter auch mal anhupen, also nicht um einen zu grüßen, sondern wirklich um zu sagen, hey, du hast da jetzt irgendwie Mist gemacht. Das sind so Fragen, über die man ins Gespräch kommen kann und die dann so ein bisschen dieses Gefühl, was ja Angehörige oft haben, dass mit der Fahrsicherheit es doch nicht mehr so gut ist, ist so ein bisschen objektiviert und dass man darüber dann nochmal ins Gespräch gehen kann.
Manchmal kann es hilfreich sein, zum Beispiel in einer Familie, die Rollen zu verteilen.
Der eine, der vielleicht immer so ein bisschen der Good Cop ist und der andere ist der Bad Cop. Also auch sich zu trauen, und das ist tatsächlich auch so eine persönliche Erfahrung, sich zu trauen, unangenehme Dinge auch wirklich auf den Punkt zu bringen. Also nicht so um den heißen Brei rumzureden, sondern wirklich zu sagen, Vater, und wenn du fährst und du verursachst einen Unfall, dann sind das einfach Folgen, gerade vielleicht auch in einem kleinen Ort, wo man auch bekannt ist. Und wenn man sie dann auch einfach benennt und sagt, wenn du den Kinderwagen der Nachbarin umfährst und da passiert was, dann wirst du deines Lebens nicht mehr froh. Dass man die Dinge so klar, wie es geht, einfach auch benennt und nicht um den heißen Brei rumredet. Was vielleicht auch noch eine Möglichkeit ist, zu sagen, wenn bestimmte Medikamente eingenommen werden, also zum Beispiel nach Herzinfarkt oder auch Medikamente zur Therapie der Alzheimer-Erkrankung, dass man sagt, mit diesen Medikamenten darfst du nicht mehr fahren. Dann ist so dieses Empfinden nicht, es ist mein persönliches Versagen in Anführungsstrichen, sondern schuld sind die Medikamente. Das ist manchmal etwas, was es vielleicht ein bisschen leichter macht, dieses Nicht-mehr-Fahren zu akzeptieren.
Den passenden Zeitpunkt für ein solches Gespräch zu finden, das ist nicht einfach.
Je eher ich das Thema anspreche, desto besser ist es, weil da so ein Stück weit einfach auch diese Krankheitseinsicht oder die Selbsterkenntnisfähigkeit noch ein bisschen mehr gegeben ist. Dann bin ich vielleicht als Erkrankter ein bisschen emotional betroffen, aber ich kann so ein Stück weit noch dieser Intervention folgen. Also es geht um den richtigen Moment und es geht um den richtigen Ton. Also wenn sowieso gerade irgendwie ganz viele Themen angesprochen werden, die das Leben mit der Diagnose Demenz verändern, ist es sicherlich schwierig, wenn ich jetzt auch noch mit dem Thema Autofahren komme. Also ich glaube, auch da ist die richtige Dosierung wichtig. Also es gibt vielleicht erstmal nach Diagnosestellung Themen, die mehr oben aufliegen, aber es ist eben doch wichtig, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Was vielleicht auch manchmal ganz gut ist, sind so Check-ups oder Fahrsicherheitstrainings. Auch so etwas zu sagen, es muss nicht immer vielleicht die Tochter oder die Ehefrau oder der Ehepartner sein, der den Hinweis gibt, sondern vielleicht macht es auch Sinn, Außenstehende mit reinzunehmen. Es gibt beispielsweise die assistierten Fahrten, wo auch Fahrschulen sagen oder Fahrlehrer sagen, ich fahre mit ihnen mit im eigenen Auto. Und dann bekommt man am Ende von jemandem, der ja emotional nicht so involviert ist, auch eine Rückmeldung auf das Fahrverhalten.
Hier kommt Thomas Ebert ins Spiel. Der Fahrlehrer hat schon in seiner Ausbildung mit Senioren gearbeitet und seitdem, neben dem üblichen Geschäft, nicht mehr damit aufgehört. Er ist in Brandenburg, genauer im Barnim und in der Uckermark tätig und bietet unter anderem sogenannte Reflexionsfahrten im eigenen PKW an. Diese werden meist von den Personen selbst gewünscht. Es gibt aber auch etwas offiziellere Anfragen, oftmals über Hausärztinnen und Hausärzte.
Wenn ein demenzkranker Mensch noch gerne Auto fahren möchte und es sich herausstellt, dass er noch am Anfangsstadium ist seiner Krankheit, da wissen viele Hausärzte schon Bescheid, dass sie sich da an mich wenden können. Und ich setze mich dann mit den Leuten in Verbindung. Da gibt es ein Vorbereitungsgespräch. Dann kläre ich erstmal auf, was diese Fahrstunde beinhaltet, worauf ich Wert lege. Und dass sie dann ein Feedback von mir bekommen, ein sehr detailliertes Feedback, damit im Endeffekt der Hausarzt sich beim Durchlesen so hineinversetzen kann, als ob er im Auto mit drinne sitzt. Und dass er dann schlussendlich auch mit die Entscheidung tragen kann, jawohl, das geht noch für eine gewisse Zeit. Oder eben dann auch die Entscheidung, die es leider auch oft gibt, dass es eben nicht mehr geht.
Das geht natürlich nur mit Einwilligung des Patienten oder der Patientin. Wir kommen gleich in der Sendung auch noch zur diffizilen Situation der Hausärzte. Aber nehmen wir einmal diese idealtypische Situation. Ein Hausarzt, eine Hausärztin hat mit ihrem Patienten, ihrer Patientin gesprochen, was natürlich auch die Familiendynamik immens entlastet. Und der Patient oder die Patientin ist einverstanden, eine Testfahrt mit Herrn Ebert zu machen. Der besucht die Person erstmal zu einem Vorgespräch.
Und hier achte ich besonders auf die persönlichen Interessen. Wann sind Arztbesuche? Wann ist der Kegelclub? Wann ist Skatabend? Welche Medikamente werden eingenommen? Gibt es eine längere Mittagsschlafpause? Sowas berücksichtige ich alles und werde den Termin so setzen, dass wir nicht unbedingt in der Rush-Hour fahren, also mitten im Berufsverkehr, sondern etwas entspannte und gelöste Straßenverkehrsverhältnisse haben, dass auch eine reale Chance bestünde zur Informationsaufnahme. Wenn dann der Tag rankommt zur passenden Uhrzeit, dann im Vorfeld würde noch geklärt werden, mit welchem Auto, ob das auf einem Schaltfahrzeug oder auf einem Automatikfahrzeug gemacht werden soll. Zur Fahrt selbst wird es dann so sein, dass wenn das Fahrzeug erstmal soweit verstanden wurde, dass ich mir dann sagen lasse, wo gehen Sie einkaufen, zu welchem Arzt gehen Sie, in welche Bank, welche Hausbank ist Ihre. Und dort lasse ich mich in aller Regel in einen von diesen Punkten aus eigenem Antrieb der Person hinfahren. Das ist das sogenannte Fahren auf bekannter Strecke. Und wenn wir dann dort angekommen sind, greifen wir schon aus dem Fahraufgabenkatalog eine Aufgabe ab, zum Beispiel das rückwärts, rechts, längs einparken. Oder was ich auch sehr gerne mache, ist vorwärts quer einparken. Das klappt in aller Regel super, aber das rückwärts ausparken ist sehr schwer. Durch die Verkehrsbeobachtung, durch das Kopfdrehen, durch das Erfassen aller Personen, die dort rumlaufen könnten oder Fahrzeuge, die sich da befinden. Und das kann ich dann super dort mit abprüfen. So, und ab diesem Punkt gebe ich die Strecke vor. Das ist dann das sogenannte Fahren auf unbekannter Strecke. Territorial kennen sich die Leute aus, aber die wissen halt nicht, wo geht's lang. Geht's nach links, geht's nach rechts? Geradeaus geht's immer ohne Ansage. Und dann muss wie in einer Fahrerlaubnisprüfung, ähnlich gelagert, auch erkannt werden, darf ich dort überhaupt abbiegen? Darf ich geradeaus fahren? Sind Verkehrszeichen da, die das verhindern oder verbieten? Und auf solche Sachen wird dann eben sehr Wert gelegt. Die Fahrt geht etwa eine Dreiviertelstunde bis eine ganze Stunde, je nach Verkehrslage. Und da kann man in der knappen Stunde auch schon ganz gut die Belastbarkeit mit abprüfen. Wie gut funktioniert die Konzentration zum Ende der Fahrt? Es sind Elemente drin, Überland ist mit dabei, vielleicht auch Autobahn, wenn das noch funktioniert, Stadtverkehr, so dass man immer einen guten Mix hat. Ja, dann, und zum Schluss wird dann ein Bündel wieder gemacht aus Konzentration, Orientierung, Kommunikation im Straßenverkehr mit anderen Verkehrsteilnehmern, Gefahrenabwehr.
Das reine Bewegen des Autos, Schalten, Bremsen etc., das funktioniert lange gut. Aber Autofahren ist ja so viel mehr. Antje Holst.
Das heißt ja, dass ich mich auf komplexe Situationen einstellen muss, dass ich meine Geschwindigkeit anpassen muss, dass ich, auch wenn ich vielleicht immer nur die gewohnten Strecken fahre, das ist ja oft, was wir in der Beratung hören, ja, ich fahre ja nur noch das, was ich kenne. Ja, aber wenn dann mit einmal auf dieser bekannten Strecke eine Baustelle ist und eine Baustellenampel ist, dann muss ich eben relativ schnell reagieren und sagen, okay, hier ist rot, hier halte ich an. Und dieses sich anpassen an die Verkehrssituation, das ist schwierig und das funktioniert mit der Demenz zunehmend schlechter. Oder auch die Frage, wie beurteile ich eigentlich Situationen? Also so ein klassischer Fahrfehler mit einer Demenz ist, dass ich eigentlich so Distanzen nicht mehr gut einschätzen kann. Also im Zuge der Demenz verliere ich so ein Stück weit das räumliche Empfinden. Das heißt, ich fahre vielleicht immer zu dicht auf oder ich lasse immer ganz viel Abstand.
Die Regeln selber, die können die Leute. Die können die sicherlich bis zu ihrem letzten Tag, weil die haben die in sehr jungen Jahren erlernt. Aber eben diese Informationsaufnahme, das Umsetzen, diese Orientierungslosigkeit dann, die Hilflosigkeit, die Panik, die dann aufkommt, dann werden Fehler gemacht. Und diese Fehler können im schlimmsten Fall Menschenleben kosten. Und hier sagt der Gesetzgeber zu Recht, Schluss mit dem Autofahren.
Damit es gar nicht erst zu solchen Situationen kommt, wünscht sich Frau Holst eine klare gesetzliche Regelung.
Wenn es irgendwo ein Gesetz geben würde, was schreibt, mit einer mittelschweren Demenz, mit einem Mini-Mental State-Ergebnis von so und so darfst du nicht mehr fahren, dann würde das, glaube ich, vielen helfen. Aber in Deutschland ist es so, dass wir dazu nicht mal ein Gesetz haben, sondern wir haben eine Verordnung, also eine Fahrerlaubnisverordnung, so von der Wertigkeit einfach nochmal deutlich gemacht. Und da geht es um die Selbstverantwortung der Fahrer, also ohne eine gesetzliche oder politische Regelung. Und die Selbstverantwortung der Fahrer setzt voraus, dass ich selbst reflektiere, ob ich mich oder andere, wenn ich im Straßenverkehr teilnehme, gefährde. Und wenn ich dem nicht Vorsorge tragen kann, dass ich das nicht tue, dann darf ich nicht fahren. Nur genau diese Selbsteinsichtspflicht ist ja bei Menschen mit Demenz ganz schwierig.
Herr Ebert kennt die rechtliche Lage sehr genau. Lassen Sie uns mit ihm mal einen Blick in die Fahrerlaubnisverordnung werfen.
Der erste Paragraph sagt, zum Verkehr auf öffentlichen Straßen ist jeder zugelassen, soweit nicht für die Zulassung zu einzelnen Verkehrsarten eine Erlaubnis vorgeschrieben ist. Also das Gesetz sagt aus, grundsätzlich ist jeder zur Teilnahme am Straßenverkehr zugelassen. Der zweite Paragraph geht dann schon ins Detail. Der sagt dann nämlich aus, wer sich infolge körperlicher oder geistiger Beeinträchtigungen nicht sicher im Verkehr bewegen kann, darf am Verkehr nur teilnehmen, wenn Vorsorge getroffen ist, dass er andere und sich selbst nicht gefährdet. Das ist ein Gummiparagraph. Wie fit fühlt sich denn jeder Einzelne? Und immer wenn ich privat zu den Leuten hinkomme und mich vorstelle und dann frage, wie fit fühlen sie sich? Ja, ich bin topfit für mein Alter. Paragraph 3 der Fahrerlaubnisverordnung. Im ersten Satz steht drin, erweist sich jemand als ungeeignet oder nur noch bedingt geeignet zum Führen von Fahrzeugen, hat die Fahrerlaubnisbehörde ihm das Führen zu untersagen, zu beschränken oder die erforderlichen Auflagen anzuordnen. Das hieße im Klartext. Wenn wir den Umkehrschluss anwenden, jeder darf, solange er körperlich und geistig in der Lage ist, seine Fahrerlaubnis nutzen und die ihm zugeteilte Fahrerlaubnisklasse fahren.
Und dann gibt es noch den Paragraphen 11 der Fahrerlaubnisverordnung, der festlegt, welche körperlichen und geistigen Anforderungen erfüllt sein müssen, um ein Fahrzeug zu führen.
Die Anforderungen sind insbesondere nicht erfüllt, wenn eine Erkrankung oder ein Mangel nach Anlage 4 oder 5 vorliegt, wodurch die Eignung oder die bedingte Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen ausgeschlossen wird. Hier wird explizit auf eine Anlage 4 oder 5 verwiesen. Da stehen dann diese Krankheitsbilder drin. Das geht los bei Sehvermögen, Hörvermögen und so weiter. Und in der Anlage 4, der Punkt 7.3 ist der einzige, der auf Demenzen hin verweist. Und zwar über eine schwere Altersdemenz und schwere Persönlichkeitsveränderungen, die ja mit einer Demenz einhergehen. Durch pathologische Alterungsprozesse.
Wenn Eignungszweifel bestehen, hat die Behörde die Möglichkeit und auch die Pflicht, Gutachten einzufordern. Zuerst medizinische und dann wird nach Aktenlage entschieden, ob ein Fahrgutachten eines amtlich anerkannten Sachverständigen, wie Herr Ebert einer ist, notwendig ist. Bevor das alles greift, muss aber schon etwas passiert sein. Insgesamt klafft für Herrn Ebert in der rechtlichen Vorgabe eine Lücke. Sie betrifft die Selbsteinschätzung, die eben oftmals nicht funktioniert.
Es gab eine Riesendebatte darum, ältere Menschen regelmäßig zu Untersuchungen zu verpflichten, sei es eine Fahruntersuchung, sei es eine medizinische Untersuchung. Diese ist von unserem Verkehrsminister Herrn Wissing abgewiesen worden. Ich zitiere, für Maßnahmen wie diese haben wir keinen Grund. Weder hohe Unfallzahlen noch schwere Unfälle in signifikanter Zahl unter Beteiligung von Senioren. Die Eigenverantwortung der Menschen ist der Schlüssel für mehr Sicherheit im Verkehr.
Dagegen setzt Herr Ebert die Zahlen. In Deutschland leben laut Deutscher Alzheimer-Gesellschaft im Moment etwa 1,8 Millionen Menschen mit einer Demenz, bis 2050 geschätzt 2,7 Millionen im Alter von über 65.
Dabei steigt das Risiko mit der Dauer und dem Schweregrad der Erkrankung signifikant an. Das ist genau das, wo man jetzt auch sagen muss, dass ältere Menschen im Vergleich zu jüngeren weniger häufiger an Unfällen beteiligt sind, das stimmt in der Statistik, aber die Älteren erleiden deutlich schwerere Unfallfolgen und tragen damit 2/3 von sehr häufig auch teilweise tödlich verlaufenden Unfällen die Hauptschuld. Und hier ist der Schlüssel anzusetzen und nicht einfach nur in der Statistik. Ich mache das jetzt schon so lange. Und immer wenn ich frage, wie geht es Ihnen gesundheitlich, denen geht's allen gut. Wir haben es vermehrt damit zu tun, dass die Selbstreflexion weit weg von der Fremdreflexion ist. Also ein Arzt wird ein ganz anderes Urteil fällen als der Betroffene selber. Ich kann mich noch an einen alten Mann erinnern, der war 93 und der hat geschimpft und gewettert auf die Behörde, was das soll. Er hat einen sehr schweren Parkrempler verursacht mit einem fünfstelligen Betrag, also das war schon ordentlich. Und er hat geschimpft auf die Behörde, ja, was das soll. Und seit über 60 Jahren fährt er und er versteht diesen Aufwand nicht. Und er ist doch bisher immer unfallfrei gefahren. Und da habe ich dann aber auch mal gefragt, woher wollen Sie denn nicht wissen, dass Sie unfallfrei gefahren sind, nicht, dass den anderen zuzuschreiben ist, dass die aufgepasst haben, dass sie heil ankommen. Weil ich nämlich, als ich mit ihm gefahren bin, wir sind permanent im Gegenverkehr gefahren, beim Abbiegen, da wurde gar nicht geschaut, nur nach vorne in die Richtung, wo wir hinwollen. Fahrradfahrer wurden übersehen, Fußgänger wurden ignoriert. Und das war so ein stures Fahren, wo ich dann auch gesagt habe, das ist doch hier bewiesen, dass wenn die anderen nicht aufpassen würden, würden sie jeden Tag einen Unfall bauen.
Nicht nur für die Sicherheit, auch für die notwendige Kommunikation, zum Beispiel in der Familie, wäre eine regelmäßige, ganz selbstverständliche Überprüfung der Fahrtauglichkeit mit einem medizinischen Check-up sehr hilfreich.
Unser Auto geht alle 2 Jahre zum TÜV, aber die Fahrer gehen nicht alle 2 Jahre zum TÜV. Und wenn es eine Normalität hätte, dass wir uns überprüfen ließen, dann wäre es eben auch keine Stigmatisierung im Alter oder auch bei Menschen mit Demenz. Und man hätte dieses Thema so ein bisschen ritualisiert, auch in die Kommunikation zwischen den Familien und auch mit den entsprechenden Institutionen dann reingeholt.
Damit nicht immer erst etwas passieren muss, bedarf es eines guten Zusammenspiels von An- und Zugehörigen und Hausärztinnen und Hausärzten, die ganz nah dran sind an den Menschen, und es braucht Alternativen.
Hausärztinnen und Hausärzte sind ganz zentrale Ansprechpersonen für ältere Menschen insgesamt in der Versorgung. Wir wissen, dass die älteren Menschen häufiger in die Hausarztpraxen gehen und da eben eine enge Beziehung besteht aufgrund der langen gemeinsamen Geschichte in der Versorgung, auch anderer Erkrankungen. Und deswegen sind sie gerade dann in der Begleitung bei Demenzerkrankungen ganz zentrale Personen, die auch selbst ihre Rolle darin sehen, langfristig die Person mit Demenz und möglichst auch die Angehörigen zu begleiten in diesem herausfordernden Prozess der Erkrankung.
Das ist Verena Lewe. Die Gerontologin arbeitet am Institut für Allgemeinmedizin der Universität Düsseldorf und hat zur Rolle der Hausärztinnen und Hausärzte beim Thema Autofahren und Demenz gearbeitet.
Das war ein Projekt, was die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft gefördert hat im Rahmen der Forschungsförderung. Und wir haben in diesem Projekt eine Vorgehensempfehlung für die Hausarztpraxis entwickelt zum Umgang mit dem Thema Autofahren und Demenzerkrankung. Wir haben dazu erst eine Literatursichtung gemacht, haben dann Fokusgruppen geführt mit den beteiligten Gruppen, also eine Gruppe mit Menschen mit Demenz. Wir haben mit pflegenden Angehörigen gesprochen und eben auch mit Hausärztinnen in verschiedenen Gruppensettings und haben die unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema ermittelt.
Wie man hört, ein sehr ausdifferenziertes Vorgehen. Die Ergebnisse des Forschungsprojektes setzen wir Ihnen in die Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Hausärzte und Hausärztinnen befinden sich in einem großen Spannungsfeld, wenn es um das Thema Autofahren und Demenz geht.
Wir haben da ja ganz besondere ethische Herausforderungen in der Hausarztbeziehung. Also einmal gibt es das, was wir die triadische Beziehung nennen, ne? Also die Ärztin und der Arzt in Beziehung mit der Person mit Demenz, aber eben auch mit den Angehörigen. Und daraus ergeben sich halt unterschiedliche Erwartungshaltungen. Wir haben in unseren Studien herausgefunden, dass die Ärztinnen eben auf der einen Seite sagen, wir sind sowas wie Anwälte für die Patientinnen und Patienten. Wir wollen ihre Interessen wahren, wir wollen sie schützen und sie fühlen sich den Patientinnen auch verbunden. Und gleichzeitig haben sie diese Beziehung häufig auch zu den Angehörigen. Und das führt dann dazu, dass es hier eben auch das Bedürfnis gibt, die Angehörigen zu entlasten, gleichzeitig aber die Interessen des Patienten zu wahren. Und das kann ganz konkret im Einzelfall bedeuten, dass Angehörige sich wünschen, über das Thema Autofahren zu sprechen und die Hausärztin das aber gar nicht darf, weil die Patientin vielleicht gesagt hat, das möchte ich nicht, dass sie mit meinen Angehörigen sprechen. Wir hatten tatsächlich einen solchen Fall in einer Gruppe, wo eine Angehörige uns erzählte, ja, wir durften über alles reden mit dem Hausarzt, aber das Thema Autofahren, da hat mein Vater gesagt, darüber darf er nicht mit uns reden. Und das ist dann natürlich eine besondere Herausforderung, denn da steht natürlich die Schweigepflicht gegenüber den Interessen der Angehörigen dann im Vordergrund. Das ist so ein Dilemma. Gleichzeitig machen die Hausärztinnen sich natürlich Sorgen, auch um die Sicherheit der Person mit Demenz, aber auch um andere Verkehrsteilnehmerinnen und sind da immer so in so einem Spannungsfeld. Ab wann müssen wir das Thema besprechen? Haben wir überhaupt Instrumente, das zu beurteilen oder hier dann entsprechende Maßnahmen den Patientinnen mit an die Hand zu geben? Ja, das ist so eine Gemengelage.
Frau Holst hat ja vorhin schon erzählt, dass es für viele Menschen einfacher ist, wenn ein Fahrverzicht zum Beispiel aufgrund von Medikamenten angeraten wird. So ist es hilfreich, wenn Hausärztinnen und Hausärzte und ihr Praxisteam das Thema frühzeitig und immer wieder ansprechen.
Und auch in einem ersten Check mit den Patientinnen gemeinsam zu schauen, was gibt's möglicherweise für Krankheiten oder Medikamenteneinnahmen, die die Fahrsicherheit überhaupt zum Thema machen, ne? Also so ein Anlass, um mal über das Autofahren zu sprechen. Und grundsätzlich bei allen Patientinnen und Patienten über 70, unabhängig davon, ob sie eine Demenzerkrankung haben oder nicht, zu fragen, wie ist das eigentlich, fahren Sie überhaupt noch Auto? Oder wie sind Sie heute in die Praxis gekommen, um dafür ein Gefühl zu bekommen?
Auch über andere Formen der Mobilität kann man früh sprechen. Und das betrifft nicht nur die Menschen mit Demenz, sondern auch die Angehörigen, die vielleicht manchmal keinen Führerschein haben und auf die Person mit Demenz angewiesen sind.
Wann brauche ich überhaupt das Auto und wann brauche ich dann auch eine Alternative, wenn ich das Auto nicht mehr nutzen kann? Und im Grunde geht es aus unserer Sicht in der Hausarztpraxis eher darum, diesen Prozess zu begleiten im Verlauf der Demenzerkrankung und die Person mit Demenz und auch die Angehörigen dabei zu unterstützen, das Autofahren aufzugeben, Alternativen zu finden und nach dem Fahrverzicht eben auch mit der neuen Situation gut klarzukommen. Denn ganz häufig verstärkt das Aufgeben des Autofahrens nochmal dieses Verlusterleben, sowohl bei den Menschen mit Demenz als auch bei den Angehörigen, das ja mit der Demenzerkrankung eben einhergeht.
Und dann gilt es, immer mal wieder zu hören, wie es mit dem Autofahren steht und zu überprüfen, ob sich etwas am Zustand verändert hat.
Alle 3 bis 6 Monate zu prüfen, gibt es jetzt starke Veränderungen bei der Kognition oder haben sich die Medikamente verändert beispielsweise. Und wenn man dann unsicher ist, ob es Risiken für die Fahrsicherheit gibt, hier früh dann aufzuklären, die Veränderungen anzusprechen und eben auch Auswirkungen auf die Fahrsicherheit zu thematisieren im Gespräch und welche Risiken das eben mitbringt für die Person mit Demenz. Wichtig ist an der Stelle eben auch die Ressourcen mit einzubeziehen, also die Angehörigen einzubinden, sofern eine Entbindung der Schweigepflicht vorliegt, ein Mobilitätsprofil zum Beispiel gemeinsam zu entwickeln und Kompensationsstrategien anzusprechen und gemeinsam zu erarbeiten. Die sind ja auch sehr unterschiedlich.
Und dann braucht es ein ganzes Netzwerk, damit weder Hausarzt, Hausärztin noch die An- und Zugehörigen mit dem Thema alleine bleiben und die jeweilige Beziehung zum Menschen mit Demenz nicht übermäßig belastet wird.
Zu sagen, es gibt da Prüfstellen, ne, man kann solche begleiteten Fahrprüfungen in jeder Fahrschule machen oder es gibt Prüfstellen, die solche Fahrsicherheitstrainings anbieten, wo man unter Aufsicht quasi mal riskante Situationen auch ausprobieren kann und dann eben auch andere Facharztrichtungen einzubinden, also Neurologinnen, aber eben auch psychosoziale Betreuungsstellen und die Selbsthilfe natürlich, denn das war eine ganz, ganz wichtige Botschaft auch von den Angehörigen, dass sie die größte Stärkung eigentlich in den Gruppen erfahren haben oder in den Gruppen der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft, weil dort eben auch Strategien besprochen werden, ne, oder Erfahrungen geteilt werden können. Wie habt ihr das denn gemacht? Und man sich einfach mal offen aussprechen kann.
Wenn dann irgendwann der rote Bereich erreicht ist, wenn das Autofahren nicht mehr sicher ist für sich und andere, dann muss darüber aufgeklärt werden, dass das Autofahren aufgegeben werden muss. Im Idealfall dürfen von diesem Gespräch dann auch die Angehörigen wissen, wenn der Arzt oder die Ärztin von der Schweigepflicht entbunden wurde.
Es empfiehlt sich, einen Zeitpunkt auch zu setzen, zu dem aufgegeben werden sollte. Das kann sofort sein oder überlegen Sie sich was am Tag X, ne? Bei der Fristsetzung ist es hilfreich, wenn man sich das dokumentieren oder unterzeichnen lässt. Also wir haben auch in der Empfehlung so ein Formblatt, so eine Vorformulierung den Ärztinnen an die Hand gegeben, wo man das Aufklärungsgespräch dokumentiert, die man von dem Patienten und vielleicht auch von einer angehörigen Person unterschreiben lassen kann und dann der Familie auch mitgeben kann und den Menschen mit Demenz mitgeben kann, weil das auch für zu Hause dann immer noch mal ganz hilfreich ist, diese Dokumentation rauszuholen, auch für die Angehörigen und zu sagen, schau mal, du hast ja mit unserem Hausarzt besprochen, dass du das Autofahren jetzt aufgibst. Das steht hier. Hast du auch unterschrieben.
Damit das Vertrauensverhältnis nicht gestört wird, ist es für den Arzt oder die Ärztin hilfreich, die eigene Aufgabe genau zu formulieren.
Ich bin nicht zuständig als Hausärztin dafür, dass das Autofahren aufgegeben wird, sondern ich bin zuständig für die Begleitung meines Patienten, meiner Patientin. Und ich möchte, dass die Person sicher im Alltag teilhaben kann. Und das kann sie eben möglicherweise dann nicht mehr mit dem Auto. Also es geht in der Hausarztpraxis eher um Themen der Fahrsicherheit und Sicherheit des Patienten und auch anderer natürlich. Aber es geht eben nicht darum, den Fahrverzicht durchzusetzen.
So, und was sind jetzt die Alternativen zum Auto, gerade auch auf dem Land? Antje Holst kennt das Thema aus der Beratung.
Also ich muss ein Stück weit Freiheit aufgeben, wenn ich mich auf andere und alternative Verkehrsmittel einlasse. Ich muss vielleicht einen Rufbus holen oder ich muss vielleicht die Nachbarin fragen, kannst du mich mitnehmen? Oder ich muss eben gucken, dass ich meine Termine so lege, dass der Bus eben doch fährt und die ländliche Region ist da ja nochmal ganz anders davor vom öffentlichen Personennahverkehr. Dieses einfach mal losfahren, das ist einfach dann nicht mehr möglich und da kann ich mir noch so tolle Konzepte überlegen. Diese Einschränkung wird es immer geben. Und ich glaube, das ist in der Beratung wichtig, dass man da auch nicht um den heißen Brei redet, sondern sagt, es gibt diese Einschränkung, aber was ist die Alternative? Was ist die Gefährdung, wenn du weiter fährst? Da, glaube ich, ist es wichtig, sehr klar auch Konsequenzen von Unfällen aufzuzeigen.
Für Arztfahrten gibt es spezielle Fahrdienste. Hier lohnt es sich, mit der Krankenkasse zu sprechen, was sie übernimmt. Es kann auch gut sein, mal auszurechnen, was die wegfallenden Unterhaltskosten eines Autos alles ermöglichen, zum Beispiel Taxifahrten für die mobile Freiheit. Und dann gibt es noch ganz neue Verkehrsmittel, wie Antje Holst ganz persönlich erzählt.
Für meine Eltern war das so, also sie sind immer gerne Fahrrad gefahren. Das war dann mit dem Gleichgewicht ein bisschen schwierig. Und es gibt ja so ein Trike, das ist so ein Dreirad, was eben auch einen Elektromotor hat. Und man sitzt da drauf wie auf so einem Sessel. Man ist wirklich sehr, sehr sicher, was so das Gleichgewicht angeht. Man kann eben selber noch treten und je nachdem, wie viel Unterstützung man will, macht man den Motor ein bisschen mehr, also leistungsstärker an oder ein bisschen weniger. Und damit sind meine Eltern unterwegs. Die fahren damit zum Arzt, zum Apotheker, die fahren damit auch einmal in der Woche zum Wochenmarkt und gehen da irgendwie eine Suppe essen und kriegen, und das ist das Spannende und damit sind wir bei so einer Emotionalität, kriegen unheimlich viel positives Feedback. Also das ist, meine Mutter geht auch immer einmal in der Woche zum Bridge und dann steht quasi vor dem Café, wo die sich da treffen, steht ihr Trike und sie sagte, letztens hat sie jemand angesprochen und gesagt, also dass sie so ein cooles Gefährt fahren, hätte ich nicht gedacht. Das tut ihr natürlich gut. Von daher glaube ich, ist das für die kleine Mobilität im Alltag wirklich ein guter Weg. Und dann erübrigen sich vielleicht auch die Kosten für die kleinen Fahrten und dann kann man vielleicht die größeren Fahrten wirklich mit dem Taxi machen.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe sehr, dass Sie mit dieser Sendung ein paar Tipps bekommen haben, wie Sie das schwierige Thema Autofahren und Demenz angehen und ansprechen können. Weitere Empfehlungen zum Umgang finden Sie in den Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Wenn Sie finden, dass wir uns im Demenz-Podcast mit einem bestimmten Thema beschäftigen sollten, dann schreiben Sie uns eine Mail an info@demenz-podcast.de. Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön.